Willkommen im neuen Jahr. Am 28. November 2022 wäre der Religionswissenschaftler Pinchas Lapide 100 Jahre alt geworden. Eines seiner zahlreichen Buchtitel lautet: Ist die Bibel richtig übersetzt? Der Band ist immer noch zu erhalten, gebunden oder als Taschenbuch. Im Gedächtnis an seinen Vater wird sein Sohn Dr. Yuval Lapide in diesem Jahr bei Ahavta-Begegnungen in 12 Folgen auf den Spuren seines Vaters fragen: Ist die Bibel richtig übersetzt? Jede Übersetzung ist zugleich Interpretation. Beim Neuen Testament ist das besonders schwierig. Dieses ist ursprünglich in griechischer Sprache geschrieben, aber nicht zu verstehen ohne den Hintergrund der hebräischen Bibel, dem Ersten Testament, das wiederum dann auch ins Griechische übersetzt worden ist. So entstehen zahlreiche Missverständnisse und Fehldeutungen. Manches auch ist gegenüber der Luther-Übersetzung zum Beispiel genauer wiederzugeben, wenn man von dem jüdischen Hintergrund des Neuen Testamentes herkommt. Heute in der ersten Folge wird Dr. Yuval Lapide die Frage nach dem höchsten Gebot aus dem Markus-Evangelium im 12. Kapitel, die Verse 28 bis 34, sich vornehmen und auslegen. Ich begrüße Yuval Lapide.
Shalom, lieber Rickliff. Liebe Freunde und Freundinnen von Ahavta, ich bin Rickliff sehr, sehr dankbar, dass er sich eingelassen hat auf meinen Vorschlag, in diesem Jahr, das ganze Jahr steht ja im Zeichen des 100. Geburtstags meines Vaters, mit mir Sondersendungen, eine pro Monat, haben wir vereinbart, durchzuführen zum Thema: Ist die Bibel richtig übersetzt? Sie wissen ja, die meisten, meine Freunde, dass mein Vater Pinchas Lapide, geboren als Erwin Spitzer in Wien, im letzten Jahrhundert ein großer Meister der genauen Betrachtung beider Teile der Bibel war. Erstes Testament Tora und Zweites Testament das Neue Testament. Er war Zeit seines Lebens, die 40 Jahre, die er in Deutschland brennenderweise sich dem jüdisch-christlichen Dialog widmen konnte, mit vielen Theologen, mit bahnbrechenden Theologen gesprochen, denen er das Bahnbrechende ans Herz legte durch seine Rehebraisierung, nennt man das. Rehebraisierung oder französisch gesprochen Relecture biblique, eine Neulesung, eine Neubetrachtung wichtiger Stellen im Neuen Testament, auch im Ersten Testament, die, wenn sie jüdisch, hebräisch betrachtet werden, eine neue Bedeutung bekommen. Einfach eine neue sprachliche und inhaltliche Bedeutung. Mein Vater war ja perfekt in Griechisch, Latein, Hebräisch, Aramäisch. Und ich habe mich auch perfektioniert, überwiegend Hebräisch-Aramäisch. Ich habe auch Latein gelernt und Griechisch. Kann natürlich das Neue Testament unter Zuhilfenahme von Wörterbüchern auf Griechisch und Latein lesen, aber super perfekt bin ich natürlich in Hebräisch und Aramäisch. Ich habe von meinem großen Vater dieses Werk, das mein Freund Rickliff eben erwähnte, Ist die Bibel richtig übersetzt? Das verkauft sich nach wie vor sehr gut. Mir zu eigen gemacht. Ich habe viele Werke davon verinnerlicht und natürlich auch um mein Wissen. Ich bin ja nicht einfach nur eine Kopie meines Vaters, sondern ein eigenes Exemplar angereichert. Und ich weiß von vielen Freunden und Bekannten, die sehr, sehr daran interessiert sind, ein jüdisches Verständnis, nicht das klassische, übergestülpte christliche Verständnis signifikanter Stellen im Neuen Testament zu bekommen, sondern ein originäres, ursprüngliches Verständnis zu bekommen. So möchte ich mit Rickliff und Gottes Kraft Ihnen jeden Monat, heute fangen wir an, eine heftige Stelle aus dem Neuen Testament, aus dem Zweiten Testament, auch, wenn es sich ergibt, aus dem Ersten Testament, aus der Tora präsentieren, die wir gemeinsam mit jüdischen originären Augen betrachten wollen. Das war das Anliegen meines Vaters und das lebt weiter durch mich und durch meine Frau, die sehr engagiert im Internet arbeitet mit Blogs. Und ich habe dieses Jahr schon viele Commitments, viele Verpflichtungen eingenommen, nämlich das Werk meines Vaters zu präsentieren. Corona-bedingt viel per Zoom, aber einiges wird auch präsenzmäßig stattfinden, weil ich meinen Vater unbedingt ehren möchte. Er war ein Grand Seigneur des jüdisch-christlichen Dialogs und hat wirklich Enormes geleistet für viele Christen an universitären Einrichtungen als auch an der Basis, um eben ihr eigenes, primär Neues Testament, Zweites Testament mit jüdischen Augen, mit hebräischem Denken besser zu verstehen. Heute habe ich meinem Freund Rickle vorgeschlagen, eine große Stelle, die meinem Vater schon sehr früh in den 70er Jahren am Herzen lag und mir heute auch am Herzen liegt, nämlich die Frage nach dem höchsten, nach dem sogenannten höchsten Gebot, Markus 12, 28 bis 34, et par, das heißt auch unter Berücksichtigung von Matthäus, anzuschauen. Ich werde kurz es vorlesen. Ich habe einen hebräischen Text vor mir, natürlich einen rekonstruierten, schon seit Jahrzehnten rekonstruierten, mutmaßlichen Text, wie dieser Text, wie Jesus im Gespräch mit den Schriftgelehrten auftrat, auf Hebräisch vor mir natürlich hier auf meinem Smartphone. Den werde ich auch kurz zitieren. Daraus schöpfe ich natürlich mein Wissen und werde euch, Ihnen ganz viel Wissen in der Zeit, die ihr uns heute Rickle zur Verfügung stellt, präsentieren, wie man diese Stelle noch gründlicher mit jüdischen Augen verstehen kann. Ich lese vor aus der Schlachter Übersetzung, die ja sehr stark angelehnt ist an Martin Luther. Und es trat einer der Schriftgelehrten herzu, der ihnen ihren Wortwechsel zugehört hatte. Und da er sah, dass er, Jesus, Joshua, ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn, der sogenannte Schriftgelehrte, welches ist das vornehmste Gebot unter allen? Jesus aber antwortete ihm, das vornehmste aller Gebote ist, höre Israel, der Herr unser Gott ist alleiniger Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Gemüte und mit all deiner Kraft. Dies ist das vornehmste Gebot. Und das andere ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als dieses, diese ist kein anderes Gebot. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm, recht so, Meister. Es ist in Wahrheit so, wie du sagst, dass nur ein Gott Gott ist und kein anderer außer ihm. Und ihn zu lieben von ganzem Herzen und mit ganzem Verständnis und von ganzer Seele und mit aller Kraft und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer gemeinsam. Und da Jesus sah, dass er verständig geantwortet hatte, sprach er zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und es unterstand sich niemand mehr, ihn weiter zu fragen. Ich will ganz kurz ein paar Worte aus dem hebräischen Original, damit Sie wieder, was ich ja gerne in meinen Auslegungen habe, hebräischen Urlaut, der rekonstruiert wurde. Der liegt uns nicht vor, weil ja das Neue Testament, das Zweite Testament Griechisch und Latein von den großen Kirchenvätern übersetzt wurde. Aber mittlerweile gibt es an vielen Einrichtungen, in denen ich ja auch lehre, rekonstruierte aufgrund der Kenntnisse des Hebräischen des ersten und zweiten Jahrhunderts mutmaßliche Übersetzungen, wie der Text ursprünglich gelautet haben muss, wäre er auf Hebräisch überliefert worden. Ich fange an, ein paar Worte für Sie aus 28. Echadas sofrim mit karev veshama otam mitvakchim. Kirotto sheyoshua heshiv lahem heitiv, sha'al oto eize hi mitzvah harishona mikol. Ana Yeshua harishona hi shma Yisrael Adonai Elohim Adonai Echad. Ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavcha ubechol nafshecha ubechol meodecha. Ve'hashniya hi ve'ahavta lerecha kamocha. Mitzvah acheret Ein Gdola Me'ele. Mitzvah Acheret, Ein Gdola Me'ele. Ein paar Worte zum Einstieg auf Hebräisch. Ich möchte Ihnen nun zeigen, liebe Zuschauer, liebe Hörer, liebe Freunde, liebe Schüler, was an diesem Text so sehr jüdisch ist und was in Einzelheiten korrigiert werden muss. Zunächst einmal, und es trat einer der Schriftgelehrten hinzu. Da empfehle ich Ihnen dringend, wirklich aufzuschreiben, sich zu markieren. Das Wort Schriftgelehrte ist völlig falsch gebraucht in der Bibel, aber total falsch. In der Übersetzung des Neuen Testaments. Ob Sie bei Luther schauen, bei Einheit, bei Elberfelder, bei Schlachter, überall, wird von den Schriftgelehrten gesprochen. Was sind denn diese Schriftgelehrten? Das weiß kein Mensch. Und jetzt möchte ich Ihnen, was ich auf Hebräisch natürlich schon gesagt habe vorhin, erklären, wer sind denn diese Schriftgelehrten und wer sind Pharisäer und wer sind Sadduzäer? Das muss wirklich geklärt werden. Es gab zur Zeit des Zweiten Testaments, zur Zeit Jesu, im ersten Jahrhundert, zwei große Gruppen. Das waren die Pharisäer, Perushim auf Hebräisch genannt, und die Sadduzäer, die sogenannten Hohenpriester, die Priesterkaste, die im Tempel zu Jerusalem diente. Streng genommen gibt es nicht Schriftgelehrte. Die Pharisäer sind die Schriftgelehrten. Es wird im Neuen Testament in der Übersetzung immer wieder kontrastiert, die Pharisäer und die Schriftgelehrten traten hinzu. Die Schriftgelehrten als solche sind die Pharisäer. Das Wort Pharisäer, das ja sehr beleumundet ist, gerade in Rickleffs neuer Heimat in Norddeutschland, spricht man ja vom Pharisäer. Es gibt ja ein Getränk Pharisäer in Norddeutschland auf den Inseln. Pharisäer ist übel beleumundet, ist aber völlig unzutreffend, so negativ konnotiert. Perushim waren wörtlich übersetzt die Abgesonderten, die Lehrkörper, die großen Rabbiner, zu denen Jesus natürlich gehörte. Er war kein Gegner der Pharisäer. Er war in diversen Schriftauslegungen ihr geistiger Gesprächspartner, der nicht immer mit ihnen konform ging. Aber es ist falsch zu sagen, hier die Pharisäer und als Antagonist, als Gegner Jesus. Das heißt, wir halten fest, erste Korrektur, die Schriftgelehrten, die oft neben den Pharisäern genannt werden, sind nicht zwei verschiedene Gruppen, es sind die Schriftgelehrten. Wenn wir überhaupt das Wort Schriftgelehrte im Neuen Testament, im Zweiten Testament benutzen wollen, dann müssen wir sagen, entweder die Pharisäer oder die Schriftgelehrten, aber nicht Pharisäer und Schriftgelehrten. Die sogenannten Schriftgelehrten, wenn sie eben neben den Pharisäern genannt werden, sind eine eigene Gruppe, die ich eben im Hebräischen vorgelesen habe. Das sind die Sofrim von Sofer, das sind die sogenannten Schreiber. Das ist eine eigene Gruppe, die es im ersten, zweiten, dritten Jahrhundert gab. Die Sofrim sind die Schreiber, das heißt diejenigen, die darauf spezialisiert waren, eine Tora-Rolle zu schreiben, damit sie in den Gottesdienst, die damals in Jerusalem und in ganz Israel begannen, vorgelesen werden konnten. Wenn Sie im Internet, im Google-Bilder einfach mal drücken, finden Sie 1000 Tora-Rollen, aufgeschlagene Tora-Rollen. Ich schicke sie noch gerne zu, wenn Sie mich anschreiben. Tora-Rollen müssen nach einer uralten Tradition seit der Rückkehr der Kinder Israels aus dem babylonischen Exil handgeschrieben werden, kalligrafisch präzise, nach alten traditionellen Überlieferungen mit einem Gänsekiel und minutiös geordnet auf einer Kuhhaut respektive auf Kalbshaut, überwiegend aber auf Kuhhaut. Eine uralte Tradition, auch heute noch im Jahre 2022. Dem 100. Geburtstag meines Vaters müssen Tora-Rollen, ob in Hamburg, wo Rickleff neuerdings wohnt, oder in Düsseldorf, überall werden Schriftrollen nur dann akzeptiert im Gottesdienst versteht sich, wenn sie handgeschrieben, mit besonderer Tinte, mit besonderer Hingabe, Konzentration ohne gleich nur besonderem Gänsekiel, eine Gänsefeder, die wirklich von Gänsen gerupft werden muss, geschrieben sind. Sonst sind sie nicht akzeptabel, zur Zeit Jesu wie heute. Und das sind die sogenannten Sofrim, das sind nicht Schriftgelehrte, das sind Schreiber. Das heißt, wir unterscheiden, es gibt drei Gruppen, die man präzise unterscheiden muss und nicht einfach in einen Topf werfen darf. So, es gibt die Pharisäer, das sind die wirklichen Schriftgelehrten, das sind streng genommen die großen akademischen Denker, wenn Sie wollen. Ich möchte einen anderen Begriff für diesen so steifen, immer wieder im Neuen Testament benutzten Begriff der Schriftgelehrten einführen. Das sind die Tora-Gebildeten, wenn Sie es notieren wollen oder einfach merken wollen. Viele schreiben gerne mit während meiner Ausführungen. Tora-Gelehrte präferiere ich statt dieses alten, so wirren Begriffs Schriftgelehrte. Die Tora-Gelehrten sind die sogenannten Pharisäer, die so negativ konnotiert sind. Und ich möchte unbedingt, wie mein großer Vater, eine Reinwaschung, eine Klärung dieses negativ konnotierten Begriffs Pharisäer. Das sind keine schmutzigen, perversen Hinterwäldler, als welche sie oft in Deutschland, in deutschen Hirnen spucken und weltweit spucken. Das sind hochgebildete, hochakademische, tiefgründig an der Tora arbeitende Menschen, die ich Tora-Gelehrte nenne. Und Jesus war einer von ihnen. Woher weiß ich das? Weil Jesus mit seiner geistigen Expertise, mit seiner Beflissenheit natürlich genauso engstirnig, tiefgründig nicht engstirnig dachte, während er die Tora interpretierte. Und in unserer Perikope treten ja, streng genommen nicht die Schriftgelehrten, sondern die, wie ich sage, Tora-Gebildeten oder Tora-Gelehrten auf ihn zu, weil sie in ihm einen kongenialen Gesprächspartner sehen. Pharisäer verkehren in der Regel nur untereinander, so wie wenn sie heute an einem Lehrkörper Professoren haben, Uni Hamburg oder Uni Erfurt. Die verkehren in der Regel untereinander, wenn sie einen geistigen Austausch pflegen. Vor Studenten wird doziert, aber wenn man geistig sich anregen will und die Tiefe der Tora erkunden will, verkehrt man untereinander. Da gibt es Professorenkolloquien oder Doktorandenkolloquien. Da verkehrt man untereinander und auf sehr hohem Niveau wird untersucht, was bedeutet die Stelle, die wir untersuchen wollen und wie gehen wir in die Tiefe. Und das passiert hier auch auf dem Marktplatz irgendwo in Israel. Man trifft sich, es gibt ja keine akademischen Einrichtungen noch im ersten Jahrhundert, man trifft sich auf der Straße in einem einfachen Gewand, das man damals trug, eine jüdische Tunika, und bespricht sich mitten am Tag, du sag mal, Rabbi Jesus, was ist für dich, und jetzt kommen wir zu einer weiteren Klärung, was ist für dich nicht das vornehmste oder das höchste Gebot, möchte ich auch korrigieren, sondern was ist für dich das zentrale Gebot? Ich wiederhole, wenn sie ihn danach fragen, Gelehrte untereinander, was ja oft in Israel passierte, Sie kennen ja das Zweite Testament, das strotzt ja vor solchen Begegnungen, in denen es heißt, die Pharisäer, die ich ja neuerdings ersetzen will, durch Tora-Gebildete. Und die Schriftgelehrte ersetze ich ja mit die Schreiber. Die Schreiber, das sind ja wirklich Tora-Schreiber. Die waren nicht so gebildet wie die sogenannten Schriftgelehrten, aber waren auch bewandert im Schreiben der Tora und bewandert im Interpretieren der Tora. Wir haben ja gesagt, diese drei Gruppen kontrastieren wir. Die Sadduzäer, das sind die sogenannten Hohenpriester oder die Priester, Priester, Leviim und Kohanim im Tempel, die verkehrten mit Jesus minimal, wollten keinen Kontakt auf der Straße, waren akademisch nicht beraucht und interessiert. Aber die sogenannten Pharisäer oder Perushim, das waren die Tora-Gebildeten, die sehr wohl auf den Straßen von ganz Israel gingen und sich unterhielten mit ihresgleichen und auf hohem Niveau miteinander sprachen. Kurzum, die Pharisäer sprechen mit ihm, und weil sie mit ihm sprechen an einem uns unbekannten Tag, können wir davon ausgehen, dass sie oft, und das wird ja mitgeteilt in den vier Evangelien, miteinander regen geistigen Austausch haben zu signifikanten Fragen der Tora. Und hier möchten sie mit Jesus, mit Rabbi Joshua, ist mir auch wichtig, immer wieder seine hebräischen Namen zu benutzen. Er hätte damals nicht reagiert auf Jesus, wenn er angesprochen worden wäre, durch irgendjemand mit Jesus, das ist griechisch und lateinisch. Er hätte nur reagiert auf Jehoshua, habe ich schon mal erwähnt. Jehoshua, Gott ist mein Erlöser, laut Matthäus-Evangelium, das ist sein Name, ein gängiger jüdischer Name übrigens, kein außergewöhnlicher, wie viele Christen denken, wenn sie Jesus in den Mittelpunkt ihres Denkens rücken. Jesus ist kein außergewöhnlicher Name. Jesus übrigens, der Nachfolger von Mose, hieß Jehoshua. Es ist ein Hoshea, ist ein Prophet des Neuen, des Alten Testaments, des Ersten Testaments, heißt Hoshea, ist eine Abkürzung von Jehoshua. Und es gibt natürlich Jesaja, der riesige Prophet im Ersten Testament in der Tora mit 66 Kapiteln, der hat den gleichen Namen, nur leicht anders ausgesprochen. Jehoshua und Jeschajau hat die gleiche inhaltliche Bedeutung, nämlich Gott schenkt Erlösung über einen bestimmten Mann. Also kein außergewöhnlicher Name. Mitnichten. Bitte auch korrigieren. Jesus sei etwas Gewaltiges. So ein Name gäbe es hinten und vorne nicht. Völliger Unsinn. Der Name existiert dutzende Male im Ersten Testament, auch als ganz geläufiger Name von unbekannten Männern. Neben Jeschajau, neben dem Propheten Hoschea und neben Josua oder Jehoshua, dem Mann, der 24 Kapitel uns hinterlassen hat als Nachfolger von Mose. Das bitte sehr nüchtern und sehr liebevoll von mir zur Kenntnis nehmen. Kurzum, die treffen sich auf der Straße, und wir haben schon korrigiert, es ist nicht das vornehmste Gebot, was oft bei Luther genannt wird, und nicht das höchste Gebot, sondern es ist das zentrale Gebot. Warum fixiere ich das so wie mein Vater, und ich gehe darüber hinaus natürlich, über meinen Vater, weil es nicht darum geht, im Judentum eine Qualifizierung vorzunehmen. Das ist ein hohes Gebot und das ist ein weniger hohes Gebot. Das Judentum lehnt diese Kategorisierung, diese Präzisierung ab, diese unberechtigte Präzisierung. Weder ist eine Qualifizierung noch eine Präzisierung wichtig. Alle 613 Geh- und Verbote der Tora, die natürlich Jesus bekannt waren, als strammer Jude, nicht als laxer Jude, als strammer Jude, sind gleich wichtig. Gleich wichtig. Darüber wollen wir nicht ins Detail gehen, sonst werde ich in 10 Stunden mit Ihnen nicht fertig sein. Und Rickliff wird dann böse sein, was ich nicht will. Sondern alle Gebote sind hoch. Es gibt nicht ein hohes Gebot und ein niedriges. Oder ein weniger wichtiges und ein sehr wichtiges Gebot. Das ist nicht richtig. Völlig falsch. Daneben, modern Deutsch gesprochen. Sondern es gibt ein zentrales und ein weniger zentrales Gebot. Und ein zentrales Gebot, Mitzvah Rishonah, wie es im Hebräischen heißt, das erste, das alle anderen zusammenfasst, ist das Doppelgebot der Liebe, wie wir es eben gehört haben, nämlich Deuteronomium 6,4, beziehungsweise 6,4 bis 9 und Levitikus 19,18, liebe deinen Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das pointiert Jesus als perfekter Jude, das hat er nicht erfunden, sondern das hat er von vielen anderen Rabbinern und Gelehrten, mit denen er ja verkehrte in Jerusalem und in ganz Israel, erarbeitet. Damit ist Jesus nicht originär, wobei ich auch Jesus keinesfalls schmälern will, Joshua. Aber ich will damit sagen, ich ordne ihn, so wie mein Vater und wie viele, relativ viele andere Denker, die sich mit dem Zweiten Testament beschäftigen, in das jüdische Thema ein. Also wir korrigieren, es ist nicht das höchste, sondern es ist das zentrale Gebot, das, wenn Sie so wollen, alle anderen Gebote, alle anderen 611 Gebote, die es damals gab und heute auch, subsumiert, nennt man das in Rechtsdeutsch, subsumiert, unter sich zusammenfasst. Das heißt, Jesus will damit sagen, das ist der Sinn dieses Gesprächs, um Jesus hineinzuholen ins Judentum, was mir auch ganz wichtig ist und was das Anliegen meines weltberühmten Vaters war. Jesus steht mitten im Judentum, wenn er dies sagt. Und auch die Rabbiner, den Ausdruck, den ich ja gern präferiere, oder Tora-Gelehrten, Tora-Denker, Akademiker, das präferiere ich ja dem Ausdruck sehr, auch diese stehen mitten im Judentum und sie möchten einfach von Jesus hören, von Rabbi Joshua, du sag mal, wie siehst du das? Siehst du das so wie wir? Das vermute ich hinter Ihrer Frage, dass es ein zentrales Gebot gibt, Jesus nennt es das Doppelgebot, das alles andere zusammenfasst, was es in der Tora gibt. Und das macht, wie gesagt, die anderen Gebote nicht geringer. Das macht sie nicht niedriger, so dass es das Höchste ist. Sondern es ist nur, auf Deutsch sagt man in gebildetem Deutsch, das Quintessentielle, können Sie notieren. Es ist das Quintessentielle, das entscheidende Gebot, an dem alles hängt. Lukas sagt am Ende, Entschuldigung, Markus sagt am Ende seiner Parallele zu unserem Markus, Matthäus, genau, Matthäus sagt zu seiner Parallele, zu dieser lukanischen Tradition, an diesem Doppelgebot hängt das Gesetz und die Propheten. An diesem Doppelgebot hängt in seiner Variation, in seiner matthäischen Variation, an diesem hängt, das heißt, damit ist verbunden, damit ist eingebunden die gesamte Tora. Das sogenannte Gesetz, das ich auch korrigieren möchte. Die Tora ist kein Gesetz, sondern die Tora ist eine Weisung. Das wird auch oft falsch tradiert. Es ist nicht die Rede von Gesetz. Die Tora ist nicht ein Gesetz, nebenbei eingeflochten. Darauf werden wir in den nächsten Monaten noch mehr zu sprechen kommen. Sondern die Tora ist eine Weisung. Das Wort Tora kommt von Yara. Die Wurzel Yara heißt belehren, unterweisen. Keinesfalls rigide Gesetze geben. Die Tora enthält Gesetze, aber sie ist nicht in toto ein Gesetz. Bitte unbedingt differenzieren. Es kommt über das Griechische, hat mein Vater damals erklärt, weil in der Septuaginta und in vielen anderen, in der Übersetzung von Hieronymus, die Tora, die ja so genannt wird, in der Tora mit Nomos, mit Gesetz bezeichnet wird. Und Jesus ist ein Nomikos, ein Gesetzesinterpret, was nicht stimmt. Tora ist kein Gesetz, Tora ist eine Lehre des Lebens. Eine Lehre des Lebens mit Gott in dieser materiellen Welt und enthält Gesetze innerhalb der 613 Geo-Verbote, aber ist nicht ein einziges riesiges, fettes Gesetz. Das stimmt einfach nicht. Jetzt noch zu dem Thema, was ist das vornehmste oder, wie wir korrigiert haben, das zentrale Gebot. Das Wort Gebot bedarf auch einer dringenden Korrektur. Dringend. Denn streng genommen gibt es nicht Gebote und Verbote. Auch nicht mal die 10 Gebote am Berge Sinai, laut Exodus 19 und Deuteronomium 5. Es sind keine Gebote, es ist auch so eine uralte Kolportierung, die nicht richtig ist. Die Mitzvot sind, wenn ich ganz professionell mit ihnen arbeite, was mir wichtig ist, sind Bindungen an Gott, sind Vorgaben Gottes, um mit Gott in Beziehung zu treten. Das dahinterstehende Wort Mitzvot, wer Hebräisch kann, ich buchstabiere es auf Hebräisch, Mem Tzadi Doppelwav Taf. Mem Tzadi Doppelwav Taf. Und das einzelne, das Singular ist Mitzvah, eine Mitzvah. 613 Mitzvot. Streng genommen ist das Wort Gebot auch deplatziert, entspricht einem klassisch rigiden römischen Denken aus dem römischen Imperium, in dem etwas geboten wird und man es blind befolgen muss. Ist auch ein falsches, gesetzesorientiertes Denken, wonach wir Juden eben nur Gesetze brauchen und wenn wir Gesetze bekommen, dann enthalten sie Ge- und Verbote und dann parieren wir. Ist nicht richtig. Das Wort Mitzvah, wie gesagt, heißt eine Verbindungs- Einheit, ein Verbindungselement, eine Verbindungsanweisung mit der Konnotation von Weise, die Gott uns gegeben hat. So empfindet das jeder Jude. Nicht nur, dass es so von jedem Juden und von jedem Christen, der Hebräisch gut kann, verstanden wird, sondern es wird auch so gelebt, wenn ich als Jude nach bestem Vermögen und Gewissen meine Gebote einhalte, wobei sie heute, das können wir in einer getrennten Sendung besprechen, reduziert sind von 613 auf circa 120, weil die Zeiten sich veränderten und nicht mehr so eine Last von Geh- und Verboten nötig ist durch die veränderten Zeiten. Wenn ich diese circa heute reduzierten 120 sogenannten Geh- und Verbote beachte, betrachte ich sie nicht als irgendeine schwere Last, die mir Gott gebietet, unter Androhung von irgendwelchen brutalen Strafen und Vernichtungen. Das ist nicht richtig. Sondern das sind Anbindungen. Die Wurzel von Mitzvah ist Zavah und Zavah bedeutet Anbinden an Gott. Das sind Möglichkeiten, Anweisungen, Anleitungen, um mit Gott in Verbindung zu treten in dieser nicht immer einfachen Welt, in der wir leben, durch Gottes Gnade. Kurzum, es geht nicht um das vornehmste Gebot. Ich wiederhole, ich korrigiere noch einmal. Es geht um das zentrale Denken, wenn Sie so wollen. Die zentrale Anweisung, die zentrale Anleitung, korrigiere ich vornehmstes Gebot, nämlich, was wir eben gesagt haben, er greift 2 auf, nämlich Deuteronomium 6 und Levitikus 19. Und das andere ist einmal gesagt, und dann, was sagt der Schriftgelehrte, wobei Schriftgelehrte sowohl vorhin als auch jetzt korrigieren, es ist nicht ein Schriftgelehrter, sondern es ist ein Talmud, Talmud oder Tora-Gelehrter, ein gebildeter Rabbi, der ihm sagt, du hast gut gesprochen, recht so. Und dann möchte ich auch dieses Meister unbedingt korrigieren, das bei Luther oft vorkommt. Onkel Luther benutzt oft Meister und Schlachter, der sich ja an ihn anlehnt, in der 2000 Übersetzung sagt auch Meister. Meister ist einfach nicht richtig, weil wir heute in einer Zeit leben, in der ein Meisterbrief erstellt wird, wenn du eine bestimmte Leistung erbracht hast. Du hast einen Handwerkerbrief oder du hast einen, weiß ich was, einen IHK-Brief. Ein Meisterbrief, es geht nicht um Meisterschaft bei einem Titel wie Rabbi, sondern es geht darum, du Gebildeter. Der Mann spricht dich nicht an, recht so, Meister, sondern du hast weise gesprochen, müsste es heißen im Hebräischen. Du mein Rabbi oder du mein Kollegenrabbi, mein Kollegenrabbi, hast weise gesprochen. Ich plädiere für die Benutzung des hebräischen Begriffs, der ja bekannt ist, Rabbi. Und Rabbi heißt in seiner tiefsten Etymologie, du Weiser, du Vielwissender. Das heißt, da sprechen Menschen untereinander, ohne dass es ein Gefälle gibt zwischen einem Lehrling und einem Meister, sondern die beiden sprechen kongenial, ebenbürtig. Und der eine uns unbekannte Tora-Gelehrte sagt, mein Kollege, mein Rabbi sowieso, so wie meinetwegen Professoren an der Uni oder Doktoren an der Uni sich ansprechen, Herr Dr. X und Herr Dr. Y und Herr Professor A und Herr Professor B in einem großen Kolloquium, stellen Sie sich das mal vor. Gelehrten treffen sich in Hamburg oder in Stuttgart oder in München und sprechen sich untereinander ab und nennen sich einfach Herr Professor, Herr Doktor. Oder wenn Sie per Du sind, natürlich mit Vornamen. Aber da geht es nicht um Meisterschaft, sondern einfach um einen gängigen Ehrentitel. Der war damals noch nicht akademisch erarbeitet, sondern es war ein Ehrentitel für einen gebildeten, sehr gelehrten Menschen. Und der Mensch, der Rabbi, bestätigt das. Es ist in Wahrheit so, wie du sagst, dass nur ein Gott Gott ist und kein anderer. Und ihn zu lieben von ganzem Herzen und von ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Jetzt möchte ich da auch etwas korrigieren. Vers 33, Markus. Und zwar, es geht darum, das Wort ganze Kraft befriedigt mich nicht sehr. Das Original, das Hebräische, das Jesus ja zitiert als brillant denkender Jude, Shma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Ahavta et Adonai Elohecha bechol levavcha ubechol nafshecha ubechol meodecha. Liebe deinen Gott bechol levavcha mit deinem ganzen Herzen, bechol nafshecha mit deiner ganzen Seele, das heißt mit deiner innersten Ausrichtung, mit die du Gott schenkst, ubechol meodecha. Meodecha ist ein schwieriges hebräisches Wort. Es ist nicht das, was Luther und Schlachter oft sagen, mit ganzem Gemüte, wird hier oft gesagt, und mit ganzem Verständnis. Das sind so, wissen Sie, das sind so Notlösungen, die mir nicht sehr zusagen, sondern es muss heißen, Meod heißt mit deiner ganzen Seinskraft. Da gibt es im rabbinischen Diskurs ganz viele Beispiele dafür, was es heißt, mit seiner Seinskraft, mit seinem Sein, mit seinem ganzen Engagement, würde ich auf modern Deutsch sagen. Liebe deinen Gott mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deiner gesamten Identität oder mit deinem gesamten Engagement. Das heißt wirklich, dass du alles daran setzt, dein ganzes Dasein, Gott zu dienen und Gott zu lieben. Nicht nur mit dem Herzen, wobei das Herz ja schon sehr tiefgründig ist. Das Herz ist ausgesprochen tiefgründig. Das Herz ist der Sitz der Weisheit im Judentum, der Chochma. Und die Seele, die hier notierte Seele bedeutet mein Körper. Das heißt, das, was mein Körper durch meine seelische Steuerung zu leisten vermag. Und wenn die Bibel ein drittes Wort benutzt, Meodecha, denkt sie sich natürlich was dabei und meint damit mit deiner ganzen Identität. Das heißt, alles, was dir eigen ist, dein ganzes Engagement, dein Brennen, dein Verlangen aller Kraft und mit allem Gemüt, die so Notlösungen sind, eher mit deiner ganzen Identität oder wie ich gerade sagte, mit deinem Engagement. Das heißt, das Judentum will sagen, die Tora, die Jesus liebte, Deuteronomium, dein ganzes Sein muss auf Gott ausgerichtet sein, nämlich diesen Gott zu lieben, diesem Gott nahe zu kommen, in allem, auch im Geschäftlichen. Du darfst ihm nicht unterscheiden zwischen geschäftlich und privat. Im Geschäftlichen lasse ich den lieben Gott Gott sein, das geht nicht. Sondern du musst auch ins Geschäft hineinbringen, deine Liebe zu Gott und dein Geschäft Gott zu Liebe gestalten, weil es ist nicht verständig, sondern weise, wenn Sie das bitte notieren. Er antwortete mit Weisheit, eine der großen Tugenden des Judentums, Chochma. Wer es aufschreiben möchte, Chet, Chet, Chaf, Mem, Hei. Schreibe ich gerne Leuten, die mir schreiben per E-Mail. Chochma ist eine große Tugend im Judentum. Er hat nicht verständig und klug geantwortet, das sind so Billiglösungen, wie gesagt, sondern er hat mit Chochma, einer Tugend, die von Gott kommt. Die Chochma wird uns von Gott eingeflößt, nämlich mit göttlichen Augen, mit göttlicher Klarheit etwas durchschauen. Das ist die Chochma und darum plädiere ich für. Und da Jehoshua, meine der hebräische Name, sah, dass er mit Weisheit geantwortet hat, sprach er zu ihm. Und jetzt noch etwas ganz Wichtiges, was wir unbedingt besprechen müssen. Du bist nicht fern vom Reiche Gottes. Was ist das Reich Gottes? Habe ich gestern erst in einer Einzelkonferenz per Zoom mit Freunden besprochen. Hoch umstritten und hoch unbekannt. Im Judentum natürlich nicht umstritten. Malchuta Dishmaya. Pinchas, mein Vater, sagte das Griechische. Basileia tu Teu, das Reich Gottes, ist so hoch unbekannt im Christentum. Neulich haben mir wirklich diverse Schüler gesagt, sag mal, das Reich Gottes ist doch da oben, irgendwo im Himmel. Da ist das Reich Gottes und unten ist das Reich, in dem Juvan und Wyclef und seine Freunde sich bewegen. Sage ich überhaupt nicht. Das Reich Gottes müssen Sie als gebildete Menschen, Christen in Europa, notieren, ist die neue Gesellschaftsordnung nach Gottes Prinzipien. Das ist so missinterpretiert. Das Himmelreich, Sie kennen ja das Reich, das werden wir auch noch besprechen in den nächsten 11 Monaten, das Reich Gottes, die sogenannten Gottesreichgleichnisse, die Gottesreichgleichnisse. Wir sind auf die Erde gekommen, wir Juden, alle Propheten Israels, Mose, Jesus, Joshua, um die Erde neu zu gestalten, insbesondere die durch die Römer verunstaltete Erde, durch das Römische Reich. Wir leben ja in einer Zeit einer Unterdrückung durch Pontius Pilatus und durch Kaiser Augustus in Rom. Diese Heiden haben das gesamte Weltreich, das irdische Weltreich, verdorben durch Götzendienst, durch Verachtung Gottes und durch Lieblosigkeit und durch Unmenschlichkeit. Und Jesus, Joshua, will in der Tradition der Neviim, der Propheten, Neviim, über die werden wir auch sprechen, dieses Reich, dieses durch die Römer verdorbene, verheidnischte Reich ändern zugunsten Gottes Reich. Und da gibt es noch einen großen Satz, den ich Sie bitte aufzuschreiben aus Exodus 19,6. Daher kommt dieser Begriff. Das wissen auch viel zu wenige Menschen. Und das möchte ich Ihnen liebevoll ans Herz und ins Herz legen, in die Weisheit. Exodus 19,6, zweites Buch der Bibel, Genesis, Exodus, Kapitel 19, Vers 6. Wer attemti hier Juli mamlechet Kohanim ve goy kadosh. Und ihr werdet sein, ein Königreich von Priestern, ein heiliges Volk. Das heißt, wir Juden haben schon im zweiten Buch, das wir derzeit in den Synagogen lesen, Exodus, Shemot, von Gott den Auftrag bekommen, dass wir Juden ein Reich Gottes, ein Reich von Priestern, hier auf der nackten, heißen und jetzt im Winter kalten Erde zu sein haben. Das ist nicht ein Ideal im Himmel. Gott will kein Ideal im Himmel. Dort gibt es keine Vorschriften mehr, keine Anleitungen. Dort ist alles klar. Hier auf Erden müssen wir uns ändern, müssen wir an uns arbeiten und uns transformieren, liebe Freunde und lieber Rickef. Und darum ist die Idee von Malchuta Dishmaya, das Reich Gottes, du bist nicht fern vom Reich Gottes, eine sehr irdische Idee. Warum sagt das dem Rabbi? Weil er ihm sagt, durch diese seine Erkenntnis spricht der Rabbi Jesus und Jesus dem anderen Rabbi zu, hör zu, durch diese deine Formulierung, dass es ein Doppelgebot gibt. Das Herz des Judentums, nennen wir es mal das Herz des Judentums. Ich habe ja gesagt, ich bin strikt dagegen, davon zu sprechen, das höchste Gebot oder das vornehmste Gebot oder das bedeutendste Gebot. Das ist einfach nicht richtig. Sondern wenn Sie sehen, ja, wie ich mich für Sie bemühe, ich lege mein Herzblut in diese Sendung hinein, weil ich Rickef liebe und weil ich Sie liebe. Es ist das Herz des Judentums. Was sagen Sie zu dieser meiner ganz spontanen alternativen Übersetzung? Das Herzstück des Judentums ist Deuteronomium 5. Liebe deinen Gott und liebe deinen Nächsten. Das Herz des Judentums. Also so wie der Körper ja aus tausend Organen besteht und keines wichtiger ist, aber eines ist das Zentrale, weil ohne unser Herz die gesamte Blutzufuhr in die Organe nicht funktioniert. Deswegen ist aber die Niere genauso wichtig. Ohne Niere kann ich nicht leben und ohne Leber kann ich nicht leben und ohne Augen kann ich nicht leben, es sei denn mit tausend Einschränkungen. Aber das Herzstück ist das Herz im männlichen und im weiblichen Körper. Und so möchte ich sagen, ist das, was Jesus eben sagte, das Herz des Judentums. Und wenn er ihm sagt, du bist nicht fern vom Reich Gottes, heißt das nicht, du bist bald im Himmel. Du bist bald enthoben oben im Himmel. Keine Spur. Sondern er sagt ihm, du hast verstanden, du Rabbi, du mein Kollege, mit dem ich hier in Israel im Jahre 30, am Schuckmacher in Jeruda, den Rickef ja kennt, den großen Markt von mir, aus dem die toll riechenden Gewürze verkauft werden. Ich fantasiere. Die treffen sich dort am Markt, am Herz von Jerusalem und sprechen über das Herz des Judentums. Achten Sie auf mein Wortspiel. Im Herzen von Jerusalem treffen sich zwei potente Juden und sprechen über das Herz des Judentums, nämlich über das Herzgebot, das Herzvorgabe des Judentums. Und wenn er ihm sagt, du bist nicht fern vom Reich Gottes, heißt das, du hast etwas so tief verstanden. Du bist prädestiniert, in dieser neuen Gesellschaftsordnung, an der wir ja alle arbeiten, wir damals die Rabbiner, hineinzukommen. Durch deine Äußerung, durch dein Bekenntnis zu Deuteronomium 5 und Levitikus 19 hast du bekannt, dass dein Herz für Gott und für die neue Gesellschaftsordnung schlägt. Ich darf wiederholen. Du Jude, du Rabbi sowieso, nennen wir ihn mal Rabbi Rickef. Rabbi Jesus und Rabbi Rickef sprechen miteinander im Herzen von Jerusalem über das Herz des Judentums. Und Rabbi Jesus sagt dem Rabbi Rickef und umgekehrt, du hast es verstanden. Du hast es mit Weisheit verstanden. Wenn jemand so etwas bekennt und wenn jemand so etwas akzeptiert, dass es um die Liebe geht, um die Nächstenliebe und um die Gottesliebe als Antithese zur heidnischen Lieblosigkeit der römischen Besatzung des Imperium Romanum, wie mein Vater sagte, der römischen Besatzungsmacht, dann bist du nicht mehr geistiges Kind der Besatzungsmacht, sondern geistiges Kind des Judentums. Du hängst an der Tora mehr als an den brutalen, unmenschlichen Geh- und Verboten, echten Geh- und Verboten der Römer in Rom und in Jerusalem durch Pontius Pilatus. Denn die Römer, wenn wir das bitte behalten im Kopfbein, haben wirkliche, blutrünstige Geh- und Verbote erlassen, um das Leben der Juden zu schikanieren. Das waren echte, harte, brutale Geh- und Verbote. Wohingegen das Judentum die Tora ist nicht. Es gibt kein Modalverb, du sollst den Rickef lieben. Oder du sollst Wyclef eine Spende überweisen, weil er so viel Gutes tut und Spenden verdient. Oder du sollst von Juva lernen und von seinem Vater. Es gibt so etwas einfach nicht in der hebräischen Sprache. Es gibt nicht du sollst. Und es gibt auch nicht du musst und es gibt auch nicht du kannst. Gibt es einfach nicht. Die Sprache gibt es nicht her. Warum gibt es die hebräische Sprache nicht her? Nicht, weil sie primitiv ist, sondern weil die Sprache der hebräischen Denker sehr klar ist. Nicht du sollst deinen Nächsten lieben, wie dich liebst, sondern liebe deinen Nächsten. Oder noch präziser im Hebräischen. Und du wirst, wenn sie es bitte notieren, du wirst deinen Nächsten lieben, wie dich selbst. Wer hafta, lere echa kamocha. Du wirst es einfach tun. Da muss nicht die Polizei kommen, eine nicht existierende jüdische Polizei, und dir sagen, du sollst es tun, sonst fällst du morgen tot um. Das ist nicht jüdisches Denken. Sondern das Judentum sowohl in Deuteronomium, der Originalquelle, als auch in dieser markinischen Stelle, und in der vorhin genannten Matthäbrisch, wie ich, der ich in Israel geboren werden durfte. So, und da steht nicht du sollst, sondern noch einmal für ihre Ohren, ve ahavta lere echa kamocha, drei Worte. Du wirst, ve ahavta, ganz klare hebräische Grammatik, du wirst es tun. Warum wirst du es tun? Weil du aus dir intrinsisch, inhärent spüren wirst, dass es dir gut tut, wenn du deinen Nächsten liebst, weil du dadurch Gott nahe kommst. Denn Gott manifestiert sich in jedem Nächsten, in jedem anderen, der mir gegenüber tritt. Und darum bitte ich sie dringend, wirklich jedes Mal, wenn in der Tora steht und im Neuen Testament in den Übersetzungen, du sollst deinen Nächsten lieben. Noch fünf. Du wirst deinen Nächsten nicht bestehlen und beneiden. Und du wirst den Schabbat halten, weil du aus dir heraus spürst, es tut dir gut, wenn Gott es dir zumutet, so etwas zu tun. Es befriedigt dich, es befriedet dich, es erfüllt dich, Gott zu lieben und deinen Nächsten zu lieben. Das ist nicht irgendein kujonierender, sagte mein Vater, ein dich erdrückender Gott, der ständig mit der Peitsche hinter dir steht. Wie meinetwegen Verkehrspolizisten in Deutschland und europaweit, Exodus 19,6 heranzukommen. Diese neue Gesellschaftsordnung basiert auf der Nächsten und auf der Gottesliebe. Und wir sehnen uns alle danach, im Gegensatz zur korrupten Diktatur der Römer. Wir werden es aus uns heraus sprudelnderweise tun, so wie wir unseren körperlichen Bedürfnissen nachgehen, ohne zu zögern und zu zaudern. Werden wir auch diese geistigen Prinzipien beachten. Ganz kurz noch zum Schluss, du sollst deinen Nächsten, der Nächste, der muss unbedingt noch besprochen werden. Unbedingt, ich mache es ganz schnell. Du sollst deinen Nächsten, das ist auch so ein völlig abgedroschenes Wort, der Nächste. Im Hebräischen heißt es gar nicht der Nächste, es ist die beauftragte Saat, die Hirte, die Schäfer. Und das biblische Ding sagt, wenn du den anderen Schäfer, den Rea von Roe, Roe ist der Hirte und Rea ist der Mitweidende, ob er einen amtlichen Titel Hirte hat oder nicht, ist sekundär, der neben mir, seine Schafe weide, den sollst du lieben, sollst in Anführungszeichen natürlich, den wirst du lieben, du wirst ihn lieben, weil er ja genauso wie du da lebt und von seiner Arbeit abhängig ist. Warum wirst du ihn hassen? Das heißt, ich plädiere dafür, in Anlehnung an Martin Buber, den großen Lehrer meines Vaters und meiner selbst, nicht zu schreiben, du willst deinen Nächsten, sondern Buber sagte, den dich Angehenden, hat er in einem anderen Textvorschlag geschrieben. Ich finde das so schön. Ich sage es nochmal, nicht du sollst, sondern du wirst deinen dich Angehenden im doppelten Sinn des Wortes, achten Sie auf meine Doppeldeutigkeit, die ich von Martin Buber gelernt habe. Du wirst deinen dich Angehenden, erstens im spirituellen Sinn, er geht dich an, denn er ist dort auf der gleichen Weide, ist mein Mitbruder, der den gleichen Unbillen der Natur ausgesetzt ist, im Sommer Hitze, im Winter Kälte, der ist genauso wie ich ein Mensch, der auf die Erde gestellt ist, um zu leben und sein Leben zu fristen mittels Arbeit. Warum hasse ich ihn? Was tut er mir? Er muss ja genauso hart arbeiten wie ich, muss genauso Notdurft verrichten wie ich. Warum muss ich gegen ihn etwas haben? Warum habe ich gegen ihn etwas? Und aus diesem Denken heraus entstand die Vorschrift, du wirst diesen dich Angehenden, und dann die doppelte Deutung, der auf mich zugeht, der an mich angeht, der auf mich zugeht und an mich herangeht. Ob ich in Hamburg Innenstadt bin oder in Jerusalem oder in Sepphoris oder in Magdala. Wenn jemand mich angeht, im doppelten Sinn, achten Sie auf das Wortspiel. Wenn jemand mich angeht im spirituellen Sinn, das heißt, er ist mir wichtig, und wenn er nur mit mir gemeinsam auf dem Marktplatz steht oder auf der Weide und er geht mich an, weil er gerade auf mich zukommt und mir Hallo sagen möchte oder Shalom. Sobald mich jemand angeht, habe ich ihn zu lieben. Das ist jüdisches Denken. Sobald mich jemand angeht, doppelt, habe ich ihm Liebe entgegenzubringen. Warum? Weil wir beide Kinder des gleichen Gottes sind und ich über diese Liebe zum mich angehenden Gott angehe. Nur darum geht's. Nur in Anführungszeichen. Das heißt, noch einmal, damit Sie es notieren, merken, nicht du sollst deinen Nächsten lieben, sondern du wirst deinen dich Angehenden, viel präziser, als diese abgedroschenen Floskeln. Liebe wie dich selbst. Und dazu muss ich noch etwas ergänzen, was ich weltberühmterweise meinem Papa gelernt habe. Apropos lieben. Wussten Sie, dass hier im Hebräischen nicht steht, du wirst deinen Nächsten lieben? Es ist nicht das gleiche wie du wirst deinen Gott lieben. Sondern im Hebräischen steht nochmal, der Satz von eben, wer ahavta lere echa kamocha. Lere echa heißt, wer ein bisschen hebräische Grammatik heißt, weiß, es heißt streng genommen, und du wirst deinem Marta, Dativ, Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist der sogenannte Dativus Ethicus. Das heißt, im Hebräischen steht diese Anomalie der hebräischen Sprache, nämlich du wirst deinem Marta Nächsten lieben wie dich selbst. Wie geht das? Das ist im Hebräischen genauso eine Anomalie wie im Deutschen. Man sagt, du wirst deinen Akkusativ lieben. Und das Hebräische, und das habe ich bei meinem Vater gelernt, das ist eine Perle, die ich nie vergessen werde, seit 40 Jahren kenne ich die. Beim Nächsten, beim mich angehenden, geht es nicht darum, dass ich ihn direkt liebe. Weil, so erklärte mein Vater und Martin Buber auch brillant, ich kann nicht einen Befehl bekommen, Dritlef Münich zu lieben. Oder, weiß ich, den Mann auf der Weide lieben, den ich sehe. Oder irgendeinen Menschen, den ich in Sephoris auf dem Marktplatz sehe. Ich kann doch nicht jemanden befehlen, sagte mein Vater, den musst du lieben. Lieb ihn gefälligst, lieb ihn, Punkt. Wenn ich spüre, seine Nase gefällt mir nicht. Wenn ich spüre, sein Bart ist zu kurz, zu lang, interessiert mich nicht. Sogenannte Antipathie. Wie kann ich denn jemand lieben? Es geht doch nicht. Mein Vater sagte gemeinsam mit Martin Buber, ich kann doch nicht Gefühle befehlen. Das geht doch nicht. Ich kann nicht befehlen. Man kann Gott lieben, weil Gott unser Vater ist, unser Schöpfer, unser Alles. Das kann man, weil ja bei ihm nicht der Bart zu lang, zu kurz, die Augen blond, blau, grün sind. Da gibt es ja solche Äußerlichkeiten nicht. Gott ist ja Gott sei Dank unsichtbar. Und darum kann ich ihn ja in mir lieben, als das Allseiende. Aber ein Menschen auf der Weide, der, weiß ich, mich nicht gegrüßt hat und ich dementsprechend sage, dieser lächerliche Fratz, wie soll ich liebe den doch nicht, der ist unhöflich. Die Bibel sagt was anderes. Mit diesem sogenannten Wehrhafter Lehre Echa Kamocha, liebe deinem Nächsten, Dativus Ethicus nannte es mein Vater, das ist ein fester Terminus in der Grammatik, heißt es, du musst nicht gezielt einen Mann auf der Weide, der dir nicht sympathisch erscheint, lieben, sondern, wie mein Vater sagte, liebe ihn zuliebe. Oder lebe ihm zuliebe, nicht zu leide, war ein berühmter Satz meines Vaters, dessen Geburtstag wir dieses Jahr feiern, das ganze Jahr war. Liebe deinem Nächsten zuliebe, nicht zu leide. Das heißt im Klartext, wenn du spürst, der Mann dort, der Bauer, irgendein Schäfer, Riklef oder Abraham oder Mordechai, ist dir einfach unsympathisch, in Anführungszeichen, dann mach Folgendes. Zwing dich nicht in etwas hinein, was nicht da ist in dir, in deinem Herzen, sondern tue ein etwas Kleines, was dir dieses Gefühl der Antipathie zu überwinden hilft, indem du auf ihn zugehst, ihm etwas schenkst, ein Stück Brot oder ein Stück Matze oder ein Stück Dattelkuchen damals und überwinde diese Antipathie ihm gegenüber und schon merkst du, der lächelt dir zurück und du hast sein Herz erobert. Das ist die Idee von Liebe deinem Nächsten. Indirekte Liebe, sagt er. Das ist rein auf dem Text basierend. Das sind keine Fantasien, die ich Ihnen erzähle, sondern das ist scharfe, messerscharfe Textanalyse, die ja meine Zuhörer und Zuschauer lieben. Wehrhafter lehre echa kamocha, liebe deinem Nächsten zuliebe. Das heißt, liebe deinem Nächsten. Das heißt, tu etwas, wenn du spürst, es fällt dir schwer, diesem Mann oder dieser Frau gegenüber ein natürlich fließendes, direktes Gefühl zu entwickeln. Tu etwas, komm in die Gänge, komm in die Handlung und mach etwas ihm zuliebe. Und sei es eine kleine Gestik, ihm Wasser schöpfen aus dem Brunnen oder ihm ein Dattel, was ich sagte, Dattelkuchen schenken, ihm in ein Gespräch einbinden. Auf einmal merkst du, dass der lange Bart oder die dunklen Augen oder weiß ich, das unrasierte Gesicht, die nicht gepflegten Haare des Bauern dich gar nicht mehr beeinträchtigen, weil du das Herz des Menschen in dieser liebenden, ihm zuliebe, liebenden, ihm zuliebenden Haltung völlig übersiehst und ihm dadurch als Mensch begegnest. Das ist die Idee von Wehrhafter Lehre Echa Kamocha. Diene ihm so, begegne ihm so, dass die Liebe auf einmal entsteht durch eine indirekte Haltung und Handlung, die du ihm präsentierst. Genau. So, dass ich dafür plädieren möchte, und noch einmal ganz zum Schluss, das habe ich ja vorhin erwähnt, die Matthäische Version spricht davon, dass Jesus ihm diesen schönen Satz sagt, dem Rabbi, dem Kollegen, dem Tora- oder Talmud-Gelehrten, wie ich präferiere, die ganze Tora, sprich, das, wie er sagt, das Gesetz und die Propheten, das habe ich ja korrigiert, die Tora und die Nevi'im, darüber spricht man anders mal, warum ich Nevi'im sage und nicht die Künder, sagt Martin Buber, die Nevi'im und nicht die Propheten, das ganze Gebilde von Tora, sprich Gesetz und Propheten, hängt an diesen beiden Sätzen. Damit will ich abschließenderweise sagen, für Jesus, Jehoshua und die Kollegen, mit denen er spricht, ist dieses Doppelgebot, das sogenannte Doppelgebot der Liebe, das Herzstück des Judentums, auf dem die gesamte Tora, die fünf Bücher Mose und die vielen Propheten, die wir haben, alle Haupt- und alle Nebenpropheten, hangen, orientiert sind. Das heißt, Jesus wird hier als ein Jude mitten im Judentum dargestellt. Ich möchte ihn, wie Shalom Ben-Churin es ja auch sagte, ein Kollege meines Vaters vor 40 Jahren, ich möchte Jesus zurückholen in das Judentum. Er steht im Judentum. Denn ein Mann, der so deutlich sagen kann, du bist nicht weit, das heißt, du bist schon dieser Gesellschaftsneuordnung angenähert, an der wir alle arbeiten, wir Juden damals. Und Matthäus lässt Jesus sagen, das gesamte Gesetz, die Tora, die Lehre, haben wir ja korrigiert, und die Propheten, die Künder, hängen daran. Heißt das, wenn du das berücksichtigst und das umsetzt, dieses Doppelgebot der Liebe, Gott gegenüber und dem Menschen gegenüber, dann hast du die gesamte Tora mit einbezogen. Das heißt nicht, dass wir die Tora dann vernachlässigen, die vielen anderen Vorschriften, Kaschrut, die Koscher-Vorschriften, Beschneidung, das fällt nicht weg, sondern du hast verstanden, was die vielen weiteren, die 611 und 613 insgesamt, Gebote bedeuten. Das ist die Quintessenz, das ist das Herzstück, das du dann automatisch praktizierst, wenn du verstanden hast, alles läuft auf Nächstenliebe und auf Gottes Liebe hinaus. Ich danke sehr, Todah Rabah, für Ihre Geduld.
In meinem jüngsten Newsletter habe ich über den jüdischen Neutestamentler Professor David Flusser geschrieben. Ich zitiere ihn mit den Worten: Womöglich ist viel über die hebräische Wahrheit im Neuen Testament zu erfahren. Das zu erfahren ist das Gebot der Stunde. Yuval Lapida hat heute ein Stück von dieser hebräischen Wahrheit im Neuen Testament aufleuchten lassen. Ganz herzlichen Dank, Yuval, dafür. Ganz herzlichen Dank dir, dass du zugehört hast. Ich lade dich ein, auch die weiteren Folgen dir herunterzuladen, als Podcast anzuhören. Und mein Newsletter, den kannst du abonnieren unter news.ahavta.com. Shalom und auf Wiederhören.